Einen wunderschönen guten Tag da draußen wünsche ich euch allen. Hier ist das Politopia Magazin, euer nicht kommerzielles Stadtradio, Radio X präsentiert Politopia Magazin nun auch hier einige Jahre und wir suchen uns immer so gut wir können aktuelle Thematiken, die uns beschäftigen, nicht nur hier regional, sondern natürlich auch in der Republik oder auch international. Heute sind wir tatsächlich in der Bundesrepublik unterwegs. Und dazu habe ich zwei Gäste am Apparat. Es geht tatsächlich um eine Besetzung, die sich im Sommer 2020 abgespielt hat, um genau zu sein, am 19. September 2020. Und zwar gab es eine Besetzung, und zwar so, wie die Besetzerinnen das auch beschreiben, eine erfolgreiche Besetzung. Es ging um 20 Friedensaktivistinnen, die an dem Tag eine Besetzung des Gefechtsübungszentrums HEER, auch kurz GÜZ genannt, beendet. Sie wollten mit ihrer Aktion auf die Kriegsvorbereitung in der Altmark aufmerksam machen. Die Bundeswehr musste ihre militärische Übung einstellen. Dazu können wir vielleicht später noch mal was sagen. Aber die Gruppe war zu Fuß und hat an dem Tag das Gelände drauf gelangt und hat dort angefangen, eine, ja, benutze mal jetzt die Wörter der eigentlichen Presseerklärung, eine bunte Siedlung zu errichten. Das heißt, Zelte wurden aufgestellt, eine Leseecke mit gebrachten Büchern wurde eingerichtet, ein Pfad des Friedens und Beete wurden angelegt. Das alles innerhalb von 30 Stunden und erst nach einiger Zeit wurden die Besetzerinnen von den Feldjägern entdeckt. Als Reaktion musste die Bundeswehr die Militärübungen stoppen, da es Unsicherheiten gab, wie viele Aktionsgruppen noch auf dem Platz seien und die Besetzerinnen warten, dass als großen Erfolg zumindest, dass diese Truppenübungsplatzaktionen auch stattfinden konnte. Ja, das jetzt erstmal dazu. Die Kriegsgegnerinnen entschieden sich nach 30 Stunden tatsächlich dann am Todesmarsch vom KZ-Gefangenen Besetzung in ihrer Aktion selbstbestimmt zu beenden. Sie wählten als Rückweg nicht den vom Militär vorgegebenen Weg, den sie da rausgehen sollten, sondern gingen einen Weg, der als Todesmarsch vom KZ-Gefangenen galt. Das jetzt erstmal dazu. Ich begrüße ganz herzlich den Ernst Ludwig und die Juju Amapa. Seid gegrüßt.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr für das Politopia-Magazin Zeit gefunden habt, hier zu sein und ja über die Besetzung zu sprechen. Sie beide waren vor Ort oder waren einer der 20 Friedensaktivistinnen, die das GÜZ zu dem Zeitpunkt besetzt haben. Ja, ich finde es sehr mutig, muss ich sagen, dass man so einen Truppenübungsplatz besetzt. Hier hieß es tatsächlich in der Presseerklärung, dass es einen militärischen Einstieg gab. Und vielleicht bevor wir anfangen, jetzt konkret in diese und die Besetzung konkreter zu besprechen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn sich jetzt erstmal die Juju vorstellt und uns sagt, woher sie kommt, was so die Hintergründe sind, warum sie selbst diese Besetzung ja gemacht hat.
Ja, hallo, also ich nenne mich Juju, ich bin 42 und lebe in einer Community im Nordosten Deutschlands. Ich bin Grafikerin, ich mache auch ein wenig Kunst und Kunsthandwerk, habe aber die letzten paar Jahre meine Lebensenergie hauptsächlich in Aktivismus gesteckt. Mein Herzensthema ist dabei Antimilitarismus, dicht gefolgt vom Themenfeld der Klimagerechtigkeit. Aktuell bin ich unter anderem im Widerstand gegen den Weiterbau der A14 engagiert. Dieses Autobahnprojekt droht, einen Haufen Biotope zu zerschneiden und wird auch gleichzeitig die Anbindung an diesen Europas modernsten Truppenübungsplatz verbessern. Und ich habe deshalb vor 2 Jahren mit dieser Bündnisgruppe von Friedensaktivistinnen in einer Aktion des zivilen Ungehorsams das Gelände.
Ja, das freut mich jetzt erstmal sehr, dass wir jetzt wissen zumindest, aus welcher Ecke du kommst oder was so dich motiviert hat. Vielleicht nochmal zu dieser ganzen Aktion. Also was geschieht denn da auf diesem Truppenübungsplatz?
Also das GÜZ befindet sich in der Kolbitz-Letzlinger Heide und ist mit etwa 23.000 Hektar der drittgrößte Übungsplatz in Deutschland und gehört insgesamt zu den modernsten der Welt überhaupt. Also es ist schon krass, was da für Technik aufgefahren ist. Es werden dort alle Bundeswehrangehörige der Landstreitkräfte auf ihre konkreten Kriegseinsätze vorbereitet. Und es üben dort auch Verbände ausländischer Streitkräfte, also zum Beispiel die niederländische, französische, britische und auch die US-Armee. Mhm. Und die Polizei trainiert dort auch immer wieder mal. Auf dem Gütz befindet sich auch die Kampfstadt Schnöggersburg, in welcher Gefechtssituationen in allen erdenklichen Umfeldern trainiert werden können. Also das ist so ein echt krasses Ding. Die Stadt hat es in sich, da sind ungefähr 140 Millionen Euro reingeflossen. Es umfasst insgesamt 550 Gebäude. Ich liste mal so ein bisschen auf. Da gibt es eine Autobahn, einen künstlichen Flusslauf, mehrere Brücken, ein Industrie-, Wohnbebauung, Hochhäuser, Verwaltungsgebäude, ein Sakralgebäude, eine Schule, ein Gefängnis, ein Markt, ein Stadion, ein U-Bahn-Tunnel, Übungskanalisation und sogar ein sogenanntes Elendsviertel. Und eine Landebahn für schwere Transportzeuge gibt es dort auch. Also alles da, was Ego-Shooter-Herz begehrt. Und die Bundeswehr spricht seit Beginn davon, dass in Schnöggersburg zum Beispiel auch Aufstandsbekämpfung im Innern trainiert werden soll.
Das bedeutet dann, dass es schon ein Übungsplatz, der regelmäßig genutzt wird, der international genutzt wird und natürlich besonders für Kriegsvorbereitungsmanöver und dergleichen. Das klingt ja so, als wären das so zwei, drei Städte, die da irgendwie aufgebaut sind oder sowas ähnliches. Kann man das so ein bisschen sich vorstellen?
Also da werden insgesamt pro Jahr etwa 25.000 Soldaten ausgebildet. Das Besondere am Gütz ist, dass das alles über Lasertechnologie und große Serveranlagen läuft. Das heißt, die Positionen, Bewegungen der Kampfbeteiligten, ihr Verwundungsgrad und das ganze Geballer, das wird dann alles in eine Rechenzentrale übertragen. Und das Führungspersonal sitzt dann in einer Art Kino und verfolgt das Geschehen live mit. Und danach wird das Ganze im Anschluss mit den Kampftruppen dann ausgewertet. Mhm. Also was auch ziemlich heftig ist, dass sich dort wohl auch das KSK auf ihre Menschenrechtsverletzungen unter anderem in Afghanistan vorbereitet hat. Und als das Gütz noch in Händen von Rheinmetall war, wurde das Gelände auch als Verkaufsausstellung für die hauseigenen Waffen benutzt und zum Beispiel Militär aus Saudi-Arabien zu Manöverbeobachtungen eingeladen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Heute gehört das Gütz dem schwedischen Rüstungskonzern Saab.
Es war aber tatsächlich vor der Wende, war das ja noch in der sogenannten DDR. Da gab es zu dem Zeitpunkt auch die sowjetischen Truppen, die da vor Ort waren. Mhm. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Wie seid ihr denn da überhaupt reingekommen? Könntest du das kurz beschreiben vielleicht? Wie lange hat es gedauert, bis ihr dann dort vor Ort wart? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen.
Also im Vorfeld haben wir uns ein paar Tage lang einem Camp getroffen und dort Zeit miteinander verbracht, ein Aktionstraining absolviert, uns besser kennengelernt. Ja, und dann haben wir eines Morgens unsere Rucksäcke gepackt, sind in einen Bus gestiegen und haben dann zu Fuß gemeinsam das militärische Sperrgebiet betreten. Also da sind dann überall so Schilder, die den Eintritt verbieten. Wir dann ignoriert und sind daran vorbeigelaufen. Und unser Ziel war ein Ort, der ehemals Salchow hieß. 1934, als die Nazis die Heidelandschaft zu einem Kriegsübungsplatz entwerteten, fanden sich da ja auch einige Ortschaften auf dem Areal und die Bewohnerinnen wurden damals einfach zwangsumgesiedelt. Mhm. Ja, und dann sind wir auf den Ort zugesteuert und irgendwann wurden wir von Feldjägerinnen entdeckt. Die kamen uns dann entgegen und haben uns verbal am Weitergehen hindern wollen. Aber es waren nur zwei und wir sind dann einfach querfeldein ausgewichen und weitergelaufen, bis wir dann bei Salchow ankamen und uns dort haben. Mhm. Ja, von Salchow war natürlich nicht viel zu sehen. Stattdessen befand sich da in der Nähe das sogenannte arabische Übungsdorf, das offensichtlich für die sogenannte einsatzvorbereitende Ausbildung aufgebaut wurde, zum Beispiel auch für die Auslandseinsätze wie in Afghanistan. Mhm. Und wir haben dann einfach auf einer Wiese unser Camp aufgeschlagen und haben den Ort gestaltet, so mit Nannen und bunten Friedensfahnen, Blumen, also dem ganzen schönen Hippie-Kitsch. Wir haben eine Leseecke eingerichtet, Workshops gemacht, Picknick, Musik. Also wir haben die ganze Kreativität und Lebendigkeit auf diesen traurigen Ort gebracht.
Vielleicht nochmal vorab, also das klingt ja erstmal alles sehr friedlich und so normal, aber was hat dich denn jetzt, Jojo, ganz persönlich dazu motiviert, das zu tun?
Also Fakt ist zum Beispiel, dass auf dem Truppenübungsplatz nicht geübt werden darf, solange sich irgendwo Zivilistinnen aufhalten. Heißt, während der Zeit der Besetzung verhindert man schon die kriegsvorbereitenden Handlungen. Also das war so ein Teil meiner Motivation.
Gab es denn jetzt von eurer Seite dann auch von vor Ort jetzt tatsächlich natürlich das, was ihr alles mitgebracht habt und wie ihr den Ort eingerichtet habt, aber was sind denn eure oder auch ganz speziell deine Forderungen gewesen an die Verwaltung des Truppenübungsplatzes oder an die Bundesrepublik?
Also die Forderung des Aktionsbündnisses ist allgemein so die Entmilitarisierung der Gesellschaft und dass Konflikte eben über Kommunikation und Verhandlung, also gewaltfrei werden. Zu meiner persönlichen Motivation kann ich noch sagen, dass das ist ein ziemlich großer Bogen. Also es ist ja immer noch so, dass der überwiegende Teil der Menschheit in Systemen gefangen ist, die nach patriarchaler Logik strukturiert und gesteuert sind. Das sind ja über Jahrtausende gewachsene Strukturen, also sehr tief sitzende Sozialisationsmuster und Gewohnheiten. Allem, was damit einhergeht, also zum Beispiel die Einteilung von Leben in wertvolleres Leben und wertloseres Leben und damit letztlich Ausbeutung für privilegierte Interessen zu rechtfertigen. Und den Militärapparat sehe ich als aggressivste Organ, in dem sich diese patriarchale Logik am offensichtlichsten outet und zum Ausdruck. Also das ist ja ein einziger Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen, dieser ganze gigatonnenschwere Kriegskrempel, dieser Ressourcenverbrauch, der damit dranhängt, Unmengen an CO2, die Atmosphäre geballert werden, das ist ja ein Riesenkomplex. Die Kriegskostümierung, der Drill, der Waffenfetisch, das ist alles wie so ein Ritual aus dem letzten Jahrtausend. Also ich finde, das passt einfach nicht mehr in unsere moderne Welt. Er lebt, also manifestierter Anachronismus. Ja, da geht immer noch Unmengen an Energie rein und ich finde, wir müssten das endlich mal loslassen. Also das ist natürlich super naiv, aber ich halte an dieser Utopie fest, so.
Wie ist es denn abgelaufen? Also da kamen dann wahrscheinlich auch Soldaten oder Polizei, die euch räumen wollte. Wie hat sich das denn abgespielt?
Ja, da sind immer wieder so alle möglichen Kräfte angerückt. Also immer noch mehr Feldjägerinnen, Soldaten, auch Polizeieinheiten in Vollmontur. Ein privater Wachdienst war da. Die hatten es nicht so eilig, uns abzuräumen. Die haben immer wieder Berichte durchgefunkt, haben unsere Personalien aufgenommen und Fotos geschossen. Also zeitweise war es auch eine bedrohliche, unangenehme Situation, aber es geschah keine Gewaltanwendung. Also wir haben dann sogar dort übernachtet, einige im Freien, einige in Zelten. Nacht war auch heftig. Wir wurden da oft gestört mit Taschenlampen und Scheinwerfern. Die haben uns immer wieder durchgezählt, weil sie die Befürchtung hatten, dass sich einige von uns noch woanders hin aufmachen könnten, um dort zu stören. Ja, der private Wachdienst, den empfand ich als besonders unangenehm. Der raste ständig mit einem Jeep um das Camp und ließ den Motor immer wieder aufheulen. Also es war schon schräg. Was ich noch gut in Erinnerung habe, ist auch der Anblick des Sternenhimmels da. Da hast du ja keine Lichtverschmutzung an dem Ort und unglaublich phänomenalen Blick in die Milchstraße. Und ich weiß nicht, es war so surreal. Man ist da so am toxischsten Ort, an einem der toxischsten Orte in Europa und hat dann diesen überwältigenden Blick in den Kosmos. Also ich krieg das heute nicht zusammen. Am nächsten Tag, wir dann alle ganz schön platt von der stressigen Nacht, vor allem die über 70-Jährigen, da waren ja sehr unterschiedliche Menschen von ganz jung bis mittleres Semester dabei. Und wir haben dann verschiedene Plenars abgehalten und uns beraten und schließlich entschieden, dass wir die Aktion abbrechen und uns wieder auf den Rückweg machen. Mhm. Wenn wir mehr Menschen gewesen wären, hätten wir uns wahrscheinlich aufgeteilt und ein Teil wäre noch geblieben, bis der Teil dann irgendwann abgeräumt worden wäre. Mhm.
Also am Ende ist jetzt Folgendes passiert, also vielleicht sage ich mal, welche weiteren Schritte wurden denn vorgenommen, nachdem ihr dann das Gelände verlassen habt?
Also parallel ist auch Pressearbeit gelaufen und Social Media Output zur Information und das geht aber dann weiter über Prozesse, die dann laufen. Also das Betreten einer militärischen Sperrzone gilt als Ordnungswidrigkeit. Und wir legen dann Widerspruch gegen den Bußgeldbescheid ein und haben dann vor dem Amtsgericht nochmal die Möglichkeit, unsere Beweggründe darzulegen und zu plädieren, dass die Aktion legitim ist, da nach Artikel 25 des Grundgesetzes jede Bürgerin die Pflicht hat, das Völkerrecht zu verteidigen. Also die Strategie vor Gericht ist dann auch, dass wir die Vertreterinnen der Justiz an ihre eigene Verantwortung erinnern, wenn die Zeichen sich immer mehr vermehren, dass es in Richtung Kriegsvorbereitung geht.
Hm. Ja, nicht aktueller als das gerade. Einige von euch Bußgelder erhalten, die in Höhe von 250 bis 500 Euro groß waren. Das betraf auch dich, Jojo. Hast du auch so einen Bußgeldbescheid bekommen?
Also mein Prozess wäre am 25. Februar. Ich bin im Moment allerdings noch unsicher, ob ich den antreten werde, weil es ein sehr nervenaufreibender, aufwendiger, also da geht unglaublich viel Energie rein, aber im Grunde prallt das da vor Gericht immer gegen die Wand. Also das ist wie so eine Sackgasse. Wir kommen mit diesen Ordnungswidrigkeitsprozessen nicht weiter.
Was erwartest du von der ganzen Aktion?
Also auch durch dieses Gespräch jetzt wünsche ich mir natürlich, dass mehr Menschen darauf aufmerksam werden und über den Tellerrand schauen. Und was ich jedem empfehlen kann, ist zum Beispiel mal mit so einem Satellitenmapping-Programm über Deutschland zu fliegen und da sind einfach unglaublich viele Truppenübungsplätze. Das sind riesige braune Flecken inmitten von den dunkelgrünen Flecken, die Wälder und Forstgebiete sind. Und das wissen viele gar nicht, wie viel Militarismus in unserer Gesellschaft ist. Also wir leben in einer viel weniger zivilisierten Gesellschaft, als wir eigentlich, als viele glauben. Also das fand ich sehr erschreckend, als mir das so nach und nach bewusst wurde.
Dann werden wir gleich weitersprechen und zwar mit einem weiteren Besetzer, der auch vor Ort an diesem besagten Septemberabend, Nachttag 2020. Für euch erstmal eine kleine Musikpause. Nun sind wir wieder zurück hier beim Politopia-Magazin für euch hier auf Radio X, dem nicht kommerziellen Stadtradio auf der Frequenz 91.8. Ihr hört Politopia-Magazin wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Heute sprechen wir über den Gefechtsübungszentrum Heer, wird auch in kurzer Form GÜZ genannt, also Gefechtsübungszentrum Heer. Und es ist einer der größten beziehungsweise europaweit, es war unter den ersten drei. Und dieser wurde im September 2020 besetzt von einigen Aktivistinnen und Aktivisten. Und ich habe tatsächlich zwei davon am Apparat. Wir haben gerade mit der Juju drüber gesprochen, welche Erfahrung sie gemacht hat und was genau dort abgelaufen ist. Wir kommen jetzt mal zum Ernst Ludwig. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, freut mich, dass du auch Zeit gefunden hast, hier dabei zu sein. Du gehörst auch zu den Besetzerinnen des GÜZ im September 2020. Ich würde tatsächlich dich bitten, jetzt unseren Zuhörerinnen dich einfach mal vorzustellen und was sind deine Hintergründe warum du in der Besetzungstruppe mit dabei warst.
Also ich bin Arzt, mittlerweile zwar im Ruhestand, Kinder- und Jugendarzt gewesen und bin mein ganzes Leben lang eigentlich schon immer wieder aktiv geworden gegen das, was uns menschliches Leben eigentlich stört oder sogar zerstört. Und eins davon ist natürlich das Kriegführen und die Kriege und die Gewalt. Ich habe im ehemaligen Jugoslawien während des Krieges Krieg hautnah miterleben können. Nicht nur, was an äußeren Zerstörungen dort geschieht, sondern insbesondere, was auch Krieg mit Menschen anstellt. Das bewegte mich nach dem Krieg dann, mich verstärkt mit Geflüchteten und Kriegsgeflüchteten zu beschäftigen, auch beruflich. Ich habe ein Zentrum für traumatisierte Geflüchtete in Villingen-Schwenningen zusammen mit einer kleinen Gruppe dort aufgebaut, ein Rehabilitationszentrum, wo wir eben unter anderem auch Kriegstraumatisierte behandelt haben und habe dort viele, viele, viele Geschichten gesehen und gehört und habe die Wunden, die manchmal noch nach 10 Jahren nach dem Krieg immer noch sichtbar waren, insbesondere die seelischen Wunden, die zum Teil überhaupt nicht verheilen oder nur notdürftig vernarben, kennengelernt. Und das ist so mein Hintergrund und meine Motivation, mich gegen jeglichen Krieg und Kriegsvorbereitungen eigentlich zu stellen.
Du warst mit dabei bei der Besetzung. Könntest du noch mal kurz sagen, was so deine Motivation war? Oder vielleicht beschreibst du noch mal, wie hast du es denn empfunden oder gesehen?
Also es ist so, der Truppenübungsplatz ist natürlich ein riesengroß. Judith hatte ja auch schon die Zahlen da genannt. Wir sind an einer Stelle reingegangen und es sollte wohl an diesem Tag eine Übung stattfinden, die da dann wohl abgesagt worden ist. Aus welchen Gründen kann man spekulieren jetzt? Für mich ist allerdings nicht das Entscheidende jetzt diese einzelne Störung. Für mich ist das Entscheidende, dass wir mit unserer Aktion erstmal deutlich machen würden, was die Kriegsvorbereitung besteht und dass diese Kriegsvorbereitung mit dem Völkerrecht und meiner Meinung nach mit dem Grundgesetz nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Es werden nämlich dort nicht Verteidigungskriege geübt, sondern es werden Auslandseinsätze geübt, es werden Besetzungsübungen eingeführt, es werden Angriffskriege geübt. Und das ist der Grund, warum und darauf aufmerksam zu machen und zwar jetzt nicht nur, indem man mal protestiert oder sonst mit Briefe aufschreibt oder geschreibt, sondern es ging darum, diese Situation auch mal weiter zuzuspitzen. Und zwar so zuzuspitzen, dass es klar wird, was das letztlich bedeutet. Nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern eben auch für die zukünftigen Generationen. Denn wir müssen endlich dazu runterkommen, dass Militär keine Lösungen herbeiführen, sondern nur Lösungen verstärken. Deswegen müssen wir zu einer ganz anderen Außenpolitik, anderen Militärpolitik eigentlich kommen. Und das klar zu machen, um das auch ein bisschen durch unsere kleine Aktion des zivilen Ungehorsams, indem wir eine Regel übertreten haben, indem wir eben die Grenzen des Militärgebietes, das ja nicht abgeschlossen ist, sondern offen ist, kann man offen betreten. Es ist nur mit Schildern dort gesagt, dass man nicht weitergehen sollte. Aber diese kleine Regelübertretung dort zu machen, um auf ein größeres Unrecht hinzuweisen, nämlich das Unrecht, Krieg vorzubereiten. Krieg ist die schlimmste Krankheit, die ich mir vorstellen kann.
Du hast vorhin auch gesagt, dass du selber nicht nur jetzt in dieser Friedensinitiative bist, sondern dass du tatsächlich selbst auch im Jugoslawienkrieg warst. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen was aus deiner, sage ich mal, Geschichte kurz erzählen? Wie war oder wie hat sich das auf dich ausgewirkt, dieser Jugoslawienkrieg?
Also diese Zeit hat mich natürlich sehr stark geprägt. Durch den Krieg hatten die ihr Werkzeug verloren, sowohl was Instrumente anging, wie eben auch Medikamente und medizinisches Nahtmaterial und alles, was man so braucht, um einen Menschen zu behandeln im Krieg. Und das haben wir versucht, eben dorthin zu schaffen, und zwar dahin, wo eben dort die Verwundeten, Soldaten wie Zivilisten dort versorgt wurden. Das waren meist Privathäuser, die da eingerichtet, denn die meisten Krankenhäuser waren entweder zerstört, bombardiert oder eben mit Militär besetzt. Von daher wurden die meisten Verwundeten eben in Privathäusern behandelt und versorgt durch dortige Ärzte. Meine Aufgabe war es eben, ihnen die Möglichkeit zu geben, dort fachgerecht behandeln konnten, indem wir ihnen Material hingebracht haben. Allerdings muss man sagen, war auch allein die Anwesenheit dort, hat manchen Leuten sehr viel Mut gemacht und waren manchmal froh, auch ihren wirklich sehr schwierigen und schrecklichen Alltag, sehr belastenden Alltag, ein bisschen mal zu durchbrechen. Ich will ja nur mal deutlich machen, was das auch bedeutet, auch für die Menschen, die dort eben diesen Menschen helfen und die Verwundeten behandeln. War zum Beispiel so, dass wir haben gefragt, was möchtet ihr denn gerne, dass wir mitbringen? Waren dann ganz ungläubig geguckt, als die Frauen uns sagten, ja, bringt uns doch bitte mal Lippenstifte und Parfüm mit. Was? Im Krieg? Ihr hungert doch hier, wollt ihr nicht irgendwas anderes? Nein, das war für sie wichtig. Und zwar deshalb, um ihre Menschenwürde einfach zu bewahren. Krieg zerstört jegliche Gesellschaft und jegliche Menschenwürde. Und die zu bewahren, das hat mich schon sehr beeindruckt damals.
Hast du ja vorhin auch erwähnt, dass du ein Rehabilitationszentrum in Villingen-Schwenningen dann tätig warst. War das dann so, dass natürlich auch dann die Kriegsgeflüchteten aus dem damaligen Jugoslawien, dass sie dann tatsächlich dann auch hier in Deutschland gelandet sind und auch in der Rehabilitationsklinik? Hattest du Begegnungen und vielleicht nochmal explizit, womit habt ihr euch denn beschäftigt oder tut es immer noch?
Das Wichtigste ist ja häufig zunächst einmal, gerade bei den Geflüchteten, ihnen Sicherheit zu geben. Meistens wird diese Sicherheit dadurch durchbrochen, dass ihnen gedroht wird, nach dem Krieg oder manchmal schon während des Krieges, wie in Afghanistan, dort wieder zurückgeschickt zu werden. Und da geht es erstmal darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie überhaupt hier in Sicherheit weiterleben können. Das Zweite ist, dass wir versuchen müssen, stabile Lebensverhältnisse zu schaffen. Auch das ist bei Geflüchteten in manchen Flüchtlingslagern nicht immer gegeben, stabile Verhältnisse. Das Dritte ist dann ihr Leid, was sie erlebt haben, über das sie kaum selber zunächst einmal sprechen können, ihnen da einen Platz zu geben, dass ihr Leid erstens anerkannt wird, dass es zur Sprache kommt und dass es eben dort eben auch aufgearbeitet werden kann. Und das haben wir versucht eben mit sehr vielen Gesprächen, die wir dann geführt haben. Ich habe also fast 800 Geschichten im Laufe der Zeit dort hören können, wir dann auch dokumentiert haben, die zum Teil dann auch ins Asylverfahren damit eingebracht werden konnten. Während des Jugoslawienkrieges war ich ja dort. Dann nach dem Krieg, es waren ja sehr viele aus Bosnien und aus Kroatien, waren ja nach Deutschland geflohen, weil sie eben auch Verwandte hatten oder frühere Gastarbeiter waren und so weiter. Es gab ja sehr enge Verbindungen gerade zu Deutschland und deswegen gab es auch eben sehr viele Geflüchtete aus diesen Gebieten hier. Und die sollten dann nach dem Krieg, also 98, 99, dann zurückgeschickt werden in ihr zerstörte Heimat, was für viele undenkbar war, insbesondere weil viele Menschen muss man sich ja vorstellen, dass manchmal der Nachbar oder die vorher zusammengelebt haben, plötzlich zu Feinden wurden. Und dadurch ist natürlich die menschliche Sicherheit oder dass man eben anderen Menschen vertrauen kann, natürlich total dahin. Und da sollten sie so kurz nach dem Krieg wieder zurückgeschickt werden. Das führte natürlich zu erheblichen Erinnerungen wieder und Wiedererleben der alten Traumata. Und deswegen sind ganz viele Menschen in dem Augenblick zusammengebrochen. Und das war der Auslöser für uns, dieses Zentrum zu gründen und aufzubauen.
Mhm. Du warst ja mit dabei jetzt auch auf dem Gütz-Gelände. Hattest du das Gefühl, dass ihr da mit dieser Aktion auch, sag ich mal, irgendwas auch erreichen könntet?
Ich denke, das Gütz, was unsere zentrale Forderung ist, das nämlich zu schließen und daraus eben einen zivilen Ort, möglicherweise einen zivilen Begegnungsort wiederherzustellen.
Ein Naturschutzgebiet zum Beispiel.
Oder Naturschutzgebiet zum Beispiel, ja. Oder so etwas. Das ist ja unsere zentrale Forderung. Dass diese zentrale Forderung nicht sofort erfüllt wird und auch nicht mit einer Aktion erfüllt wird, das dürfte wohl klar sein. Aber irgendwo müssen wir anfangen und mit unserer Aktion wollten wir nochmal auf die Situation eben sehr stark zugespitzt zeigen. Und das müssen wir auch immer wieder. Ich bin ja auch nicht zum ersten Mal und das letzte Mal auf dem Gütz gewesen. Wir haben schon, es gibt eine Bürgerinitiative, die seit über 30 Jahren dagegen arbeitet schon. Und wir unterstützen mit unseren Aktionen eben auch deren Arbeit. Das ist das eine. Das zweite ist, ich möchte mit unseren Aktionen natürlich auch Mut machen. Mut machen, sich gegen diese Tendenz der zunehmenden Kriegsvorbereitungen und der Militarisierung aufzustehen. Zu sagen, nein, wir sind nicht hilflos. Wir sind nicht nur Zuschauer. Wir sind nicht nur passives Mitglied. Wir können was bewegen. Und deswegen bin ich eben mit darauf gegangen, auch in dem Bewusstsein, dass es eben eventuell juristische Konsequenzen hat, dass es eben zu Bußgeldern führt, ganz bewusst. Aber die nehme ich gerne dadurch in Kauf, dass es eben um zeigen, Widerstand ist machbar und notwendig und nötig.
Du hast eben dein Bußgeld, das du da zahlen musst, in die öffentlichen Plattformen und Webseiten draufgestellt und hast eine Aktion gestartet. Kannst du bitte noch mal was dazu sagen?
Ja, also ich bin der Meinung, dass es natürlich nicht nur eine Einzelaktion von ganz wenigen sein soll, sondern dass wir eben unsere Aktion verbreitern. Einmal, um zu zeigen, dass wir nicht nur einige wildgewordene Menschen dort sind, vielleicht ein paar Spinner sind, die dort eben dort draufgehen, sondern dass hinter uns eben ganz viele Menschen stehen. Und deswegen habe ich das Bußgeld sozialisiert und habe versucht, möglichst viele Menschen damit einzubeziehen, die eben 1, 2 oder 5 Euro direkt und manchmal mit einem Brief auch oder einem eigenen Schreiben, was sie sich selber formulieren konnten, dort eben an die Staatsanwaltschaft und an das Gericht zu schreiben, um einfach zu zeigen, wir sind viele, wir sind mehr. Das ist eine Bewegung, die dagegen ist. Und das war so meine Aktion, kleine Aktion. Es hat den Effekt auch gehabt, dass viele Leuten erstmal die Augen aufgegangen sind, dass es sowieso überhaupt sowas gibt. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere nächste Mal den Mut fasst, mit uns zu gehen.
Für euch erstmal jetzt eine kleine Musikpause und wir sind gleich für euch da. Wir sind wieder zurück hier beim Politopia Magazin Mittwoch für euch auf Radio X. Bei uns ist einmal Juju und Ernst Ludwig am Apparat. Das sind zwei Besetzerinnen, die in dem Truppenübungsplatz her besetzt haben im Sommer, September 2020. Daraufhin wurden sie geräumt nach 30 Stunden. haben Bußgelder erhalten, falls Menschen Interesse haben, sich damit kurz zu beschäftigen oder auch irgendwie reinzustauen, was da genau passiert ist. Da kann ich gleich im Anschluss der Sendung euch einige Webseiten nennen. Bleibt nochmal dran. Bei mir sind jetzt nochmal Juju und Ernst Ludwig. Wir haben gerade über eure Aktion und Motivation gesprochen. Letztendlich habt ihr Bußgelder auch bekommen. Sogenannte ziviler Ungehorsam wurde euch dann vorgeworfen. Und mich würde tatsächlich jetzt interessieren, es ist ja nicht nur einfach auch eine Friedensbewegung, sondern tatsächlich gibt es ja für die letzten 30 Jahre einige schöne Beispiele, welche Kriege geführt worden sind, wohin sie geführt haben, welche Katastrophen sie ausgesetzt worden sind, beziehungsweise immer noch ausgesetzt sind. Wir haben jetzt das letzte Beispiel Afghanistan genommen. Wir wollen natürlich auch Frieden bewahren zwischen Ost und West und die aktuellen Konflikte der Ukraine. Aber vorab, meine Gäste am Apparat, ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, also Kriegsführung an sich, es gibt jetzt nicht die größten Zahlen und Statistiken, aber es gibt einige Berechnungen, die die letzten Jahre gelaufen sind, und die Aussage ist, dass bis zu 30% des CO2-Ausstoßes aufgrund von Kriegsführung entstanden ist. Das ist auch eine sehr, sehr interessante und ich sag mal sehr fast erschütternde Neuigkeit, dass halt eben Kriegsführung ein großer CO2-Emissionsausstoß hervorgerufen wird. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive, zumindest aus der Perspektive der Klimakrise. Wie seht ihr das dazu? Was erwartet ihr denn von den oder Forderungen oder weitere Forderungen habt ihr noch gestellt? Und was sind die zukünftigen Wege, die ihr gehen möchtet?
Es ist ja eigentlich ein Unding, dass im gesamten zivilen Bereich wir auch CO2 reduzieren sollen. Es ist aber ausdrücklich im Pariser Klimaabkommen, das Militär und was sie anrichten an CO2-Ausstoß, dass das überhaupt nicht in die Berechnungen mit hineingerechnet werden. Die Militärs sind ausgeschlossen. Darüber wird in den Medien und überall so gut wie überhaupt nicht berichtet. Und wie Sie eben schon sagten, es gibt einen erheblichen Anteil an dem CO2-Ausstoß, der durch das Militär passiert ist. Wenn man dann noch, und zwar in Friedenszeiten erstmal, also nur durch ihre Übungen, durch ihre Waffenproduktion, durch die Manöver und was so alles dort passiert, das geht überhaupt nicht in die Berechnungen eben hinein. Das ist das eine. Das ist auch die eine Forderung, die wir haben. Das muss eigentlich mit in die Berechnungen zum Pariser Klimaabkommen eben immer mit berücksichtigt werden, was das Militär selber angeht. Das Zweite ist allerdings eben auch, dass Kriegsführung und wenn Kriege geführt wird, und wir können uns das ja an den Ländern, wo im Augenblick Kriege geführt wird, sei es jetzt in Syrien, sei es jetzt im Jemen, sei es im Irak vor allen Dingen, was vor den Irakkriegen ja eine blühende Landschaft war mit sehr fruchtbaren Gemüsegärten und Feldern, dass das mittlerweile fast zur Wüste geworden ist. Weil nämlich dort eben die Klimaveränderungen dort besonders stark ausgeprägt sind. Das hängt damit zusammen, dass die Ölfelder gebrannt haben, sehr viele Verschmutzung dort stattfindet, das Wasser verschmutzt ist und eben einfach auch Felder und Wiesen und Wälder und die letzten Pflanzen, die es dort gab, einfach zerstört ist. Krieg ist auch eine ökologische Katastrophe, nicht nur eine menschliche.
Also diese ganze militärische Abschreckungs- und Sicherheitslogik, mit der immer argumentiert wird, die ist in sich nicht schlüssig. Also die Massenproduktion von Mordinstrumenten, der Export und der Einsatz, das macht die Welt eben nicht sicherer, sondern erhöht ja permanent das Aggressionspotenzial innerhalb Homo sapiens Population. Also jeder Mensch, egal wo, sollte in Sicherheit leben dürfen. Punkt.
Interessant ist es, dass natürlich solche Übungs- oder Truppenübungsplätze eigentlich auch dafür genutzt werden sollen, zwar die Bundeswehr, die Polizei und wie ihr das vorhin auch genannt habt, zu trainieren. Aber auch das ist dann auch nur unter der Bedingung, dass sich die Bundesrepublik ja auch tatsächlich angegriffen fühlt von Grenzländern wie jetzt europaweite Länder oder auch den östlichen Teil. Wie schätzt ihr denn gerade die Situation ein? Weil anscheinend sind jetzt die letzten, sag ich mal, 20 Jahre, seitdem auch die Bundesrepublik aktiv in Afghanistan gewesen ist, dieser Truppenübungsplatz auch wieder belebt. Habt ihr das Gefühl, dass auch das vielleicht eine falsche Richtung ist? Wie kann man denn dann diese, sag mal, Bundeswehr-eigene Aktionen auch unterbinden? Weil die unterliegen ja auch eben der Sicherheit des Grundgesetzes, das anscheinend jetzt mit diesen Übungen auch nicht unbedingt nicht gehalten worden sind.
Ich frage mich, wird wirklich Deutschland in Afghanistan verteidigt? Das ist eine. Wenn man mal fragen sollte. Oder sind da nicht ganz andere Interessen dahinter? Ein Bundespräsident, der dann daraufhin sein Hut nehmen musste, hat das ja mal auch verbalisiert, 2010 schon. Was wir sehen, ist allerdings auch, dass militärische Lösungen oder versucht wird, militärisch was zu lösen, auch Gewaltfragen, die es zweifellos natürlich gibt, militärisch zu lösen, häufig in die Sackgasse geraten. Und in Afghanistan kann man das ja wirklich hautnah, haben wir das ja erlebt, mit welchem Desaster das eigentlich letztlich geendet hat. Wir haben heute eine Situation in Afghanistan, die um vieles, was das menschliche Leben angeht, was die menschlichen Indikatoren angeht, was den Hunger angeht, was die Wirtschaft angeht, was die
Menschenrechte,
menschlichen Gesellschaft, Zusammenhalt und egal was man guckt angeht, die ganzen Indikatoren sind um vieles, vieles haben sich verschlechtert. Dass fast 50% der Menschen heute in Afghanistan hungert, das hat es vor diesem Einsatz vor 20 Jahren nicht gegeben.
Ja, also ich kann nur sagen, NATO-Einsätze und vom Sicherheits nicht beschlossene militärische Einsätze sind vom Grundgesetz nicht gedeckt. Also sie sind völkerrechtswidrig und damit verstoßen sie gegen die Friedensgebote des Grundgesetzes, zumindest hier in der Bundesrepublik. Das ist schon schwerwiegend. Ich würde tatsächlich, die Zeit rennt uns ein bisschen davon, ich würde tatsächlich gerne erfahren, wo findet man euch, um weitere Informationen zu bekommen? Wie kann man euch erreichen, falls man Fragen oder sonst irgendwelche Anregungen hat, erreichen?
Die Bürgerinitiative Offene Heide hat ja Elo schon erwähnt. Da gibt es eine Internetseite, offeneheide.de. Ja, lasst euch da nicht abschrecken von dem, halt ist so ein ziemlich Old-Style, diese Homepage, aber da sind alle relevante Infos zu finden, also Spendenkonto und alles Mögliche. Dann gibt es noch einen Telegram-Kanal, der heißt Antimilitarismus und Klimagerechtigkeit, der ist noch im Aufbau, den findet man da über die Suche.
In meiner Organisation, wo ich seit 30 Jahren Mitglied bin, der IPPNW, das sind die Internationalen Ärzte zur Verhinderung eines Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung, die haben eine ausführliche Homepage, wo auch viele relevante friedenspolitische Themen sind, nicht nur zur Aufrüstung und Militarisierung, sondern eben auch das friedenspolitische Thema weiter gefasst, auch die ganzen humanitären Folgen, sowohl eines Atomkrieges wie auch eines anderen Krieges werden dort beschrieben. Da kann man ganz viele Informationen bekommen. Und wenn man speziell jetzt für unsere Aktionen, da gibt es auch eine Homepage.
Also es gibt noch junepa.de, junges Netzwerk politischer Aktionen. Da sind auch immer wieder Berichte zur Götz-Thematik, aber die Hauptseite zu diesem Thema Götz ist bei der BI Offene Heide.
Ja.
Ja, ich bedanke mich bei euch für diese Information. Ich hoffe, das hat einige Menschen da draußen, die für irgendwelche NATO- oder sonst Kriegsmanöver sind, wir überzeugen könnten, dass das natürlich große Folgen hat. Nicht nur Menschenrechte, nicht nur Verletzungen, Traumata, auch um unser Klima geht's, ob jetzt auf dem Truppenübungsplatz her oder weltweit irgendwo. Eigentlich sollten wir anfangen mit kommunizieren, miteinander sprechen und schauen, dass wir natürlich immer Frieden in Aussicht haben. Es gibt natürlich aber viele, die natürlich aus einem Krieg auch nicht nur Territorien erobern können, sondern natürlich auch viel Geld verdienen können, weil es bestimmte Ressourcen in den Ländern gibt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund vielleicht von Kriegsführung. Das ist etwas, was wir im Auge behalten sollen. Ich hoffe, wir konnten euch damit hier anregen und ein bisschen zum Denken und vielleicht miteinander sprechen anregen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ganz liebe Grüße nach Norddeutschland, Juju und Ernst Ludwig.
Ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch dir.
Genau, ich bedanke mich auch. Wünsche euch viel Erfolg bei weiteren Aktionen. Meldet euch, sagt, wie es euch geht. Und vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, noch weitere Aktionen oder weitere gute Förderungen, die abgelaufen sind und die wir vielleicht oder ihr erreicht habt, dann auch feiern können, weil Krieg will keiner. Das ist das Allerletzte, was wir haben wollen. Wir wollen im Frieden bleiben. Danke fürs Zuhören da draußen. Diese Sendung wurde vorab mit Ernst Ludwig und Juju aufgenommen. Ebenso könnt ihr diese Sendung natürlich morgen Donnerstag, den 3. Februar, nachhören. Hier 14 bis 15 Uhr auf Radio X. Genauso wie auf unserer Webseite www.politopiamagazin.de nachhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Sagen danke. Ja, und ich sage jetzt in die ganze Runde Tschüss beisammen. Auf Wiedersehen, Ernst Ludwig, und gutes Gelingen, Jojo.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Ja, ich wollte tatsächlich noch ein paar Worte hier zu der aktuellen sogenannten Ukraine-Konflikt kurz mich äußern. Also die westliche Staatengemeinschaft sollte anerkennen, dass die NATO und der Osterweiterung russischer Sicherheitsinteressen in erheblichem Maße berührt. Und jetzt im Dezember 21 in einer Erklärung wird erklärt, dass Russland wiederum müsse verstehen, dass seine militärischen Aktivitäten in Georgien, Moldawien und der Ukraine bei seinen Nachbarn Sicherheitsbedenken hervorrufen. Ja, und nach den Gesprächen bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also OSZE, hat Russland vor einer Sackgasse der Verhandlungen gewarnt. Finde ich auch sehr, sehr, sehr beunruhigend. So sei den Forderungen nach Sicherheitsgarantien nicht nachgekommen worden. Mit Blick auf ein Ende der NATO-Osterweiterung sei es nicht gelungen, irgendeine Verbesserung zu erzielen. Weitere Gespräche seien auf dieser Grundlage nicht zielführend. Man müsste an beiden Seiten konkrete Schritte der Deeskalation als Stärke begreifen und vertrauensbildende Maßnahmen statt gegenseitige Feindbilder sind das Gebot der Stunde. Truppenaufmärsche einerseits und Drohungen mit Sanktionen gegen den russischen Bankensektor andererseits schaffen keine Sicherheit. Um einer Eskalation des Konfliktes entgegenzuwirken, sei ein Paradigmenwechsel in der Sicherheitspolitik notwendig. Weg von gegenseitiger Konfrontation und Abschreckung zu dem Konzept der gemeinsamen Sicherheit. Also gemeinsame Sicherheit fußt auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Rechten und Pflichten aller Beteiligten, die für ihre gemeinsame Sicherheit arbeiten. Gemeinsame Sicherheit beriefen sich bereits die ehemaligen Diplomaten und Militärs in ihrem Appell. Raus aus der Eskalationsspirale für einen Neuanfang im Verhältnis zu Russland. Ja, alle Länder haben das fundamentale Recht, über ihre Bedürfnisse selbst zu bestimmen. Aber Und das muss genau geprüft und die gravierende Gründe gegen die Aufnahme eines Landes geprüft werden. Die NATO-Mitglieder seien verpflichtet zu prüfen, ob ein Antragsteller die Grundsätze der Allianz fördert und zur gemeinsamen Sicherheit beiträgt. Ja, das wäre jetzt zu sagen. Es geht jetzt um Wege der Deeskalation und einer Lösung des Ukraine-Konflikts mit den Mitteln der Diplomatie und einem länger andauernden Gesprächsprozesses. Ja, die Verantwortlichen, Nichtverantwortlichen, alle Menschen dieser Welt, bitte spricht miteinander, bereitet Deeskalationslösungen, um diesen Konflikt diplomatisch wieder auf einen guten Weg hinzubringen. Das wäre mein Ansporn. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage in diesem Sinne Frieden und auf bald. Tschüss.